Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Herzlich willkommen hier im Podcast bei Spielvertiefung und heute geht's mal wieder um eine Genre oder eine Gattung und zwar den American Horror. Da sprechen wir so ein bisschen über Ray Bradbury, aber auch über Edgar Allan Poe und vermutlich noch über vieles andere. Hallo Christian Wilken.
Hallo Jörg, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Das freut mich sehr.
Das freut mich auch riesig, denn du bist ein Experte auf dem Gebiet. Wer diesen Podcast etwas regelmäßiger hört, der weiß wahrscheinlich schon, wer Christian ist, aber für alle anderen stelle ich ihn mal kurz vor. Also, Christian ist ein Anglist und Japanologe, der unter anderem an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf lehrt und forscht. Mit ihm habe ich im Januar schon mal gesprochen über H.P. Lovecraft und Hayao Miyazaki. Also diese Kombo, Horror und Japan, rührt daher, dass das seine Spezialthemen sind. Damals ging es darum, wie H.P. Lovecraft und das sogenannte Anthropozän, also eine vom Menschen geschaffene geologische Zeitspanne, wie das so zusammenhängt und was Cthulhu und kosmischer Horror damit zu tun haben. Außerdem ging es eben um den großen Meister von Studio Ghibli und die Art und Weise, wie er den Menschen darstellt und der sich mit der Natur auseinandersetzt. Das war im Januar. Diesen Podcast findet ihr im Archiv. Und im März, da habe ich mit Christian über Samurai und Bushido gesprochen. Also, da gibt es schon einiges zu hören. Aber heute, wie gesagt, geht es um American Gothic. Wann hast du dich denn das erste Mal damit beschäftigt, Christian?
Das erste Mal, ich durfte letztens für die International Gothic Association einen kurzen Blogbeitrag darüber schreiben, in der Reihe My First Encounter with the Gothic, also das erste Mal, dass ich dem Gothic begegnet bin. Und wie das, glaube ich, bei vielen Menschen der Fall sein wird, war das für mich tatsächlich eine unbewusste Konfrontation. Ich war, glaube ich, 10 Jahre alt und es lief der Film kopfüber in die Geisterstunde im Fernsehen, der mir nichts sagte, der mir auch im Prinzip, was den Titel angeht, heute nichts sagen würde. Aber ich fand dann schnell heraus, dass es sich dabei um eine Zeichentrickverfilmung eines der beiden Autoren, auf die wir heute den Fokus legen, handelte, nämlich Ray Bradbury's The Halloween Tree.
Wir haben ja Halloween knapp verpasst. Es ist schon vorbei. Aber falls euch das Thema interessiert, gibt es auf Arte eine sehr schöne Dokumentation darüber, auch über die keltischen, irischen Ursprünge. Und wo du das jetzt erwähnt hast mit Ray Bradbury, da war mir gar nicht so bewusst, dass er ja auch so einen direkten Bezug zu diesem Fest hat, ne?
Ja, zusätzlich zu der tollen Empfehlung, die du gerade gegeben hast, das ist wirklich eine super Doku. Wer das Ganze in einem epischeren Ausmaß nochmal erzählt bekommen möchte, für den ist wirklich The Halloween Tree auch noch eine gute Empfehlung dazu. Da geht's einfach so durch die Jahrhunderte. Und die komplette Geschichte hinter dem, was dann früher die Kelten Samhain nannten und was dann All Hallows Eve bzw. Halloween wurde. Und dass eben auch Halloween europäische Ursprünge hat, was ja ab und zu in der deutschen Politik beispielsweise nicht immer so Ausdruck findet.
Ja, da gibt's oft diese Zweiteilung, diese Trennung, ne? Das ist halt ein amerikanisches Konsumfest, das hat mit unserer Kultur nichts zu tun. Aber wie so oft ist die Wahrheit doch ein bisschen differenzierter und reicht auch viel weiter zurück jetzt als zum Beispiel das, was wir mit unseren christlichen Festen verbinden. Von daher hat mich das auch sehr gefreut, dass diese Dokumentation auf Arte da so ein bisschen drauf eingeht. Und gleichzeitig ist ja diese Wanderung von sage ich mal, Glaubensvorstellungen im weitesten Sinne, die sehr alt sind, also von dem alten Europa in die neue Welt, das nimmt so ein bisschen das vorweg, was ja auch in der Literatur passiert ist, weil wir sprechen heute über American Gothic und das impliziert ja schon, dass es da vermutlich ein älteres Gothic gab, ne?
Ganz genau. Es fühlt sich so an, als ob wir direkt in der Mitte der Begriffsgeschichte des Wortes Gothic eben starten. Denn Gothic startet auf dem alten Kontinent und es ist auch sehr wichtig und sinnvoll, dass es auf dem alten Kontinent startet. Also was ist Gothic eigentlich? Wenn wir uns das ansehen, der Begriff entsteht so wirklich in Bezug auf Gothic Novel, in der Mitte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Also die meisten Wissenschaftlerinnen würden auf die 1760er verweisen und das Schloss von Otranto, the Castle of Otranto von Horace Walpole zeigen. Das ist nämlich wirklich ein Buch, was einerseits so viele narrative Elemente, die dann später ganz bezeichnend für Gothic wird, einführt, aber andererseits auch die Ästhetik, die meiner Meinung nach genauso wichtig ist.
Und da spielt ja auch schon dieses Labyrinthische eine große Rolle, ne? Also in diesen europäischen Erzählungen, diesen frühen, also dass man sich in den Schlössern und Gemäuern verirren kann, in so Katakomben. Ne?
Richtig, wir können uns das so vorstellen, die Menschen Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts, sagen wir kurz vor der Romantik, die dann später auch noch eine ganz produktive Verknüpfung zum Gothic bildet, die wurden mit der Aufklärung konfrontiert, also im Prinzip ja der Triumph des Rationalen, das heißt, alles in der Welt ist nun messbar, alles ist katalogisierbar, wir haben jetzt quasi das Werkzeug, um das Universum uns zu erschließen, also das ist auch die Zeit von Newton beispielsweise oder das, was auf Newton folgt. Newton halten wir vielleicht im Hinterkopf, war ja selbst noch jemand, der gesagt hat, ontologisch weiß ich gar nicht, was das alles bedeutet, was ich hier herausgefunden habe. Das heißt, das Mysterium ist eigentlich gar nicht kleiner geworden. Und so ein bisschen lebt Gothic von dieser Energie. Das heißt, das Irrationale, was fortbesteht, und zwar in der Natur, was quasi eine Subbewegung des Gothic wird, aber auch im Menschen. Das wird dann später auch bei Leuten wie Poe, bei Leuten wie Stephen King sehr, sehr wichtig. Also wir sind im 18. Jahrhundert, die Aufklärung erschließt sich Europa, Rationalität soll Aberglauben ersetzen, Wissenschaft soll den Glauben ersetzen, doch die Literatur ist hier so ein bisschen rebellisch. Das heißt, Gothic, das ist immer so meine Definition, erzählt davon, dass alles Verdrängte zurückkehrt. Schuld, Sünde, Gewalt, verdrängte Wünsche und vor allem auch historische Traumata. In Europa haben wir es also mit so viel überwältigender Geschichte zu tun, die dann eben auch noch materiell verfolgbar ist durch die Ruinen, die dann von so großer Faszination wurden für die Romantik, dass einfach dieses Irrationale, dieses versteckte Element hervortritt in der Gothic-Literatur.
Ja, und Europa gab es natürlich auch eine lange Tradition, was das angeht, auch das Unheimliche, das Übernatürliche und Fantastische. Und im deutschen Sprachraum ist ja zum Beispiel E.T.A. Hoffmann zu nennen, der die Elixiere des Teufels geschrieben hat, oder der Sandmann und andere Geschichten, die natürlich auch all jene kannten, die eben dann in die neue Welt gezogen sind und sich mit Literatur beschäftigt hatten. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass er in der Zeit, du hast das ja schon angedeutet, diesen Gegensatz zwischen der Aufklärung und der Rationalität auf der einen Seite, auch dem Aufstieg der Naturwissenschaften und dem wiederaufkommenden, sage ich mal, Aberglauben, dieser Hingabe zum Mystischen auf der anderen Seite. Jetzt ist es ja schon interessant, dass diese Literatur da in eine Lücke stößt, die scheinbar die Religion in Europa nicht so richtig füllen konnte, obwohl sie sich ja mit denselben Themen beschäftigt, ne?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass die Religion, also Max Weber beispielsweise in seiner Soziologie vor etwa 100 Jahren, identifiziert ganz klar die Partnerschaft, die Religion und Wissenschaft eingehen in der Aufklärung und in der Erschließung des Urzustands, den er mit dem aus unserer Sicht etwas problematischen Begriff primitiv bezeichnet. Das heißt, Religion und Wissenschaft wollen die Welt sich erschließen, wollen die Welt, wie ich gerade gesagt habe, katalogisieren, möchten allem in der Welt eben auch einen Namen zuweisen. Und dann etwas, was Hobbes zum Beispiel später ausführen wird, ist, dass das Christentum beispielsweise immer in einer Subjekt-Objekt-Beziehung über die Natur nachdenkt. Das heißt, alles muss einen Nutzen haben. Das heißt, diese epistemologische, also wissensorientierte Perspektive auf die Natur ist dann immer auch sehr anthropozentrisch. Da sind wir fast schon wieder bei unserem ersten Podcast, ne?
Die Religion hat ja in diesem Sinne auch mit dazu beigetragen, also das Christentum, dass die Natur zunächst dämonisiert und dann auch so ein bisschen entzaubert wurde. Und in der Literatur, in der Fantastik, kommt ja wieder das auf, was so ein bisschen, ja, diese Zwischenwelt hinter der Realität, diese Abenteuerlust, auch dieses, was ist im Nebel, das kann die Literatur vermutlich auch besser befriedigen als sage ich jetzt mal, theologisches Traktat.
Ganz genau, das würde ich ihr bis heute auch zuschreiben. Es gibt auch so diese Perspektive, dass Literatur eigentlich das höchste Organ der Philosophie ist. Und in diesem Fall können wir vielleicht für Philosophie wo es spezifischer wird, das Wort Theologie auch einsetzen. Das heißt, es ist eine Sache, theoretisch über eine Erfahrung zu lernen, und es ist etwas anderes, das erfahrbar zu machen durch beispielsweise Literatur und in unserer Zeit heute vielleicht auch durch begehbare Räume in Videospielen, ja.
Und was ich eingangs sehr sympathisch fand, als ich, du hast mir den Artikel My First Encounter with the Gothic weitergeleitet, den du geschrieben hast. Und da schreibst du, dass auch Greg Wisemans Gargoyles Zeichentrickfilmserie von 1994 bis 97 mit dazu beigetragen hat. Die fand ich nämlich auch richtig cool.
Oh, das freut mich total. Ja, heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es so eine Disney-Produktion noch gibt, ne? Also das ist, was den Begriff Gothic angeht, so ziemlich das Deutlichste, was wir da erlebt haben. Also Greg Wiseman kam ja aus der Produktion Die Gummibärenbande. Und nachdem das sehr erfolgreich war, hat er so ein bisschen das grüne Licht bekommen, sich wirklich ausleben zu können. Dann vielleicht auch nur für 2 oder 3 Jahre. Aber das war schon eine sehr andere Disney-Produktion, ja.
Und wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass es da oft um Schlösser, Klöster, das Alte in Form der Burgen und des Mittelalters im weitesten Sinne ging, das so für die Anziehungskraft sorgte. Und in Gargoyles war ja auch genau das ein Thema, ne?
Genau, 1000 Jahre Schlaf, 994, also mittendrin im Mittelalter bis 1994, komplette kapitalistische Neuzeit in New York, wo auch sonst. Und gleichzeitig wird dann eben das verhandelt, was dann eben auch für Mittelalter-Narrative im Zentrum stand. Das heißt, heroisch zu sein. Das, was wir in einer Medieval Romance beispielsweise auch haben. Und das fand ich einfach als Kind schon toll. Und ehrlich gesagt hat sich das auch für mich überlebt. Also das fasziniert mich heute noch. Ab und zu auf Disney Plus wird nochmal Gargoyles angemacht.
Ja, und ich kann das nachvollziehen. Ich fand das auch sehr spannend, habe das auch sehr gerne gesehen. Und da erinnere ich mich an einen Ausflug mit meinen Großeltern im Saarland zu einer Burgruine. Da war nahezu alles verschlossen, aber es gab meines Wissens, oder ich bilde es mir ein, da habe ich auch irgendwo eine Art Gargoyle gesehen, und ich wollte unbedingt, ich habe mir gewünscht, meine Güte, die müssen doch mal lebendig gewesen sein, oder wie haben sie sich denn vorgestellt, dass das mal, also woher kommt das eigentlich? Das war jetzt meine kindliche Faszination vor diesem riesigen, dunklen Gemäuer und dieser Wunsch in mir, hinter diese Tür zu schauen. Und da habe ich dann, glaube ich, auch drauf geschlagen und ich habe vor die Tür getreten und habe gesagt, ich will da rein, da gibt's bestimmt da unten irgendwie Gänge und eine Kammer. Und das hat natürlich meine Oma dann ziemlich genervt, die musste mich dann beruhigen. Aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen bis heute gehalten, dass diese Lust in diese Welt dahinter einzudringen. Und das hat vielleicht auch was mit der Faszination von Gothic zu tun, ne?
Ja, kleine Fußnote noch. Wer sich für den etymologischen Ursprung des Worts Gargoyles interessiert, für den sei nochmal The Halloween Tree empfohlen, denn da wird dieser etymologische, also was bedeutet das Wort, wo kommt das her, Herkunft nicht nur aufgezeigt, sondern auch sehr erlebbar gemacht. Da wird nämlich jemand in einen Gargoyle verwandelt.
Also hat Bradbury sich da auch kulturhistorisch mit beschäftigt, ne? Mit dieser.
Genau, wie gesagt, The Halloween Tree ist einfach eine Reise aus der ägyptischen Antike in unsere heutige Zeit. Es endet mit dem El Día de los Muertos in Mexiko, also der Tag der Toten. Es geht also durch die Jahrtausende und gleichzeitig auch quer über den Globus.
Danke für den Tipp. Jetzt habe ich ja Bradbury schon in der Schatzkiste mit den Mars-Chroniken. Mhm. Das werden die meisten vermutlich mit Science-Fiction verbinden. Das ist auch richtig. Jetzt habe ich so über 2, 3 Ecken irgendwann mal gelesen, dass da auch ein bisschen Gothic drinsteckt in so manchen Geschichten, die ja auch was Unheimliches streifen. Da geht es ja auch um Realität und Fiktion und um diese Welt dahinter. Aber Bradbury hat natürlich in vielen anderen Geschichten, die du sehr gut kennst und über die du auch schon geschrieben hast, eben genau dieses American Gothic letztlich bedient. Und um euch ein wenig darauf einzustimmen, was das eigentlich ist und wie das anfangen kann und warum dieser Bradbury so ein toller Schriftsteller ist, zitiere ich einfach mal aus dem ersten Kapitel von Das Böse kommt auf leisen Sohlen. Da haben wir vielleicht so einen kleinen stimmungsvollen Einstieg. Und zwar heißt es dort: Der Blitzableiterverkäufer kam kurz vor dem Gewitter. Am Spätnachmittag dieses wolkenverhangenen Oktobertages ging er die Hauptstraße von Greentown entlang und warf immer wieder verstohlene Blicke über die Schulter. Irgendwo da hinten, gar nicht weit entfernt, erbebte die Erde unter gewaltigen Blitzen. Irgendwo spürte er das Gewitter, dieses riesige Ungeheuer mit den schrecklichen Zähnen. So ging der Vertreter von Tür zu Tür, klapperte mit seiner überdimensionalen Ledertasche voller seltsamer eiserner Puzzles und sagte immer wieder sein Sprüchlein auf, bis er an den Rasen kam. Hier stimmte etwas nicht. Er war ganz falsch gemäht. Das soll als kleiner Einstieg reichen und vielleicht sprechen wir einfach mal so ein bisschen darüber, worum es in dieser Geschichte geht.
Ja, erstmal zu Ray Bradbury. Es erscheint vielleicht auf den ersten Blick so, dass er abgetrennt werden kann in Science Fiction und in Gothic, aber das würde ich gar nicht unbedingt so unterstreichen. Wir haben zum Beispiel auch in den Mars-Chroniken die Kurzgeschichte Usher 2 oder Usher 2, was eine Fortsetzung zu einer sehr berühmten Edgar Allan Poe-Geschichte ist, nur dass sie auf dem Mars spielt. Also wir haben es hier nicht mit den Südstaaten der USA zu tun, wo dieses unheimliche Schloss erscheint und scheinbar aus dem Boden wächst, sondern das passiert hier auf dem Mars. Aber natürlich ist es schon so, dass Bradbury auch einzelne Romane geschrieben hat, die ganz klar die Gothic-Ästhetik bedienen. Und da gehört Something Wicked This Way Comes, also wie heißt das auf Deutsch, Das Böse naht auf leisen Sohlen, richtig?
Mein Band heißt Das Böse kommt auf leisen Sohlen, aber naht gefällt mir eigentlich besser.
Das passt da auf jeden Fall sehr gut rein, denn da haben wir zum Beispiel auch den karnevalesken Ort. Das heißt, das Karnevaleske in der Literaturtheorie ist so ein Begriff dafür, dass einerseits so der Ablauf der Zeit unterbrochen wird. Das heißt, die Zeit ist plötzlich nicht mehr ganz und strikt chronologisch. Das heißt, plötzlich können Kinder ganz außerordentliche Erfahrungen machen, die eigentlich nur älteren Leuten vorbehalten sind. Und auf der anderen Seite hat das Karnevaleske auch immer eine soziale Konnotation. Das ist wie im Rheinland tatsächlich mit dem Karneval auch. Man weiß nicht, mit wem man am Ende an der Theke landet. Ob das jetzt jemand ist, der in der sozialen Hierarchie, also soziologisch, über einem steht, in Anführungsstrichen, oder unter einem steht. Das wird alles über den Haufen geworfen. Und das ist so auch das zentrale Element in Something Wicked This Way Comes. Es ist auch Teil der, also ich nenne sie immer die Greentown-Trilogie, zu der gehört Something Wicked This Way Comes, zu der gehört genauso The Halloween Tree, über das ich gerade gesprochen habe. Und dazwischen dann haben wir dann auch noch ein Buch, das heißt Dandelion Wine. Und ich frage mich, ob es auf Deutsch vielleicht tatsächlich Löwenzahnwein heißt. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber diese drei Bücher beschäftigen sich mit der Zeit, in der Ray Bradbury in Illinois aufgewachsen ist. Das heißt, etwas unweit von Chicago, in einem sehr ländlichen Raum, wo es einen dunklen Wald gab, der ihn fasziniert hat, wo es allen voran seinen Großvater gab, der ihn einerseits mit Geschichten fasziniert hat und unterhalten hat und andererseits auch mit so ein bisschen wissenschaftlichen Interesse für beispielsweise Astronomie. Das heißt, beide Bewegungen, die wir bei Bradbury feststellen, haben da ihren Ursprung. Als Jugendlicher zog Bradbury dann nach Los Angeles. Das wurde für seine Karriere auch ganz wichtig. Er lernte beispielsweise Walt Disney kennen. Walt Disney war ganz interessiert daran, was für eine Meinung dieses ewige Kind, Ray Bradbury im positiven Sinne, zum Beispiel für den Themenpark Disneyland hatte, als der im Entstehen begriffen war. Aber Bradbury hielt sein ganzes Leben lang so eine Nostalgie, die aber nicht ausschließlich positiv war für die Zeit in Waukegan, wie der Ort wirklich hieß, und Greentown, wie er dann eben in seiner Fiktion heißen wird.
Hm. Ja, und die Helden seiner Geschichte, Das Böse kommt auf leisen Sohlen, sind zwei Jungs, zwei Nachbarskinder, Freunde, Jim und Will. Und die begegnen halt diesem fahrenden Zirkus und den beiden Direktoren Cougar und Dark, die viele Akrobaten haben. Da kommt von außen, aus der Fremde, kommt etwas sehr Interessantes, Faszinierendes, aber eben auch Unheimliches mit diesem Zirkus in die Stadt. Und die Jungs sind ebenso neugierig wie der Rest dieser Kleinstadt, die als Motiv archetypisch ja auch immer wieder auftaucht im American Gothic, ne? Also so ein kleines Gelände, ein kleines Gebiet, eine Siedlung. Selten spielt sowas in einer Metropole. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Unterschied zu der europäischen Schauerliteratur, wo ja eher Schlösser, Burgen, alte Anwesen im Zentrum stehen. Ne?
Richtig, bei Bradbury ist die Kleinstadt der unheimliche Ort. Es geht oft um so eine Dichotomie aus Kindheit und Unschuld, die demontiert werden oder die bedroht werden. Nostalgie selbst ist auch Horror für Bradbury in vielen dieser Geschichten. Und auch hier haben wir das Verdrängte, was eben vielleicht in Emotionen und Erinnerungen zurückkehrt. Also so wie es bei King, also bei Stephen King, der berühmte Fiktion, für ihn fiktionale Staat Maine, der so ein bisschen palimpsestisch über dem tatsächlichen Maine, was ja auch auf jeder Landkarte existiert, sitzt, ist es für Bradbury eben die Erinnerung an die Vorstadt, aber eben auch die Erinnerung an die Furcht, die er als Kind erlebt hat und bei der er sich eben auch eingesteht, dass die Furcht, die er damals erlebt hat, vielleicht andere Formen annimmt, aber dass die Energie sein ganzes Leben lang, und das kann man dann eben auch extrapolieren auf jeden Menschen, dass diese Kindheitsängste vielleicht im Laufe des Lebens andere Formen annehmen, aber dass es sich eigentlich immer um die gleiche Urangst handelt.
Mhm. Interessant finde ich auch, dass Stephen King zum Beispiel auch gerne Kinder als Helden einsetzt und die Perspektive der Jugendlichen eben nutzt, um den Schrecken und die Angst auch darzustellen. Das hat man ja auch hier bei Bradbury. Im Positiven steht da so ein bisschen das Heroische, also weil die beiden Jungs, Jim und Will, die finden dann heraus, dass dieses Karussell eben das Alter der Menschen verändern kann, was die Erwachsenen erstmal gar nicht so durchblicken. Das heißt, das Kind schlüpft hier auch in so eine Heldenrolle, ne?
Richtig. Ich weiß nicht, ob du meinen Artikel, den ich dir geschickt hatte, gelesen hast, aber da bilde ich auch so eine Verknüpfung zur romantischen Vorstellung. Also ganz, ganz klar, die kulturelle und literarische Epoche der Romantik und wie sie eben neu definiert hat, wie sie die Taxonomie der Kindheit, könnte man es sagen, neu definiert hat. Also was unterscheidet Kinder von Erwachsenen? Da spielten dann für so Philosophen wie Rousseau um 1800 herum eben Vorstellungen eine große Rolle, dass Kinder eben reiner sind, dass Kinder eben dadurch, dass sie noch sehr jung sind, näher dran sind an ihrem vorherigen Aufenthalt vor der Geburt im Himmel. Und dass Erwachsene schon durch Zwänge und beispielsweise auch durch ihre Karriere und durch Sozialisierung eben schon korrupt geworden sind und schon so ein bisschen kontaminiert wurden. Und Bradbury gefällt es, ohne dass ich glaube, dass Bradbury das wirklich bewusst macht und sich bewusst auf die Romantik bezieht. Aber wir haben dieses Muster, dass bei Bradbury das ultimativ Reine konfrontiert wird mit dem ultimativ Erschreckenden, in diesem Fall beispielsweise Mr. Dark, der eben auch dann noch eine anekdotische Relevanz für Bradbury selbst hat. Bradbury in Waukegan besuchte einen Zirkus und dort begegnete er tatsächlich einem Magier, der ihm sagte, du Junge wirst ewig leben, beziehungsweise live forever. Und das ist auch eine Faszination, die sich immer wieder Gestalt findet in seinen Werken.
Was ich interessant finde, ist, dass die Kinder in der moderneren Literatur, in der Schauerliteratur, vielleicht noch nicht so in Europa, aber dann im American Gothic und auch bei Stephen King letztlich, also in den aktuelleren Geschichten, so ein bisschen auch die Rolle des alten Helden aus Sage und Legende übernehmen. Denn der konnte ja auch, wenn man so möchte, das wahre Wesen der Dinge erkennen. Also man denke daran, dass jetzt ein Siegfried zum Beispiel hören konnte, wie die oder ein Sigurd, was die Vögel sagen und hinter die Kulissen schauen konnte. Damals wurde das noch so ein bisschen, ja, sag ich mal, über die Herkunft göttlich erklärt. Also in ihm steckt irgendetwas, dass er das kann. Er ist eben ein Held. Und bei den Kindern ist das jetzt vielleicht nicht ganz so auf diesen Punkt fixiert. Aber nichtsdestotrotz übernehmen sie ja die Rolle derjenigen, die letztlich die bedrohte Welt der Gegenwart retten können.
Also für mich zeigst du da eine ganz direkte Verbindung auf, die auch mir total sinnvoll erscheint. Ich denke gerade so an anglophone mittelalterliche Texte, also an den Artus-Mythos zum Beispiel. Das heißt, was zeichnet eigentlich einen Lancelot aus? Oder ganz konkret in der Geschichte Sir Gawain and the Green Knight aus dem 14. Jahrhundert. Was zeichnet Sir Gawain aus? Und da sind es dann eben die fünf Tugenden der Ritterlichkeit. Und dazu gehört dann eben auch, dass man freigebig ist, dass man einen starken Glauben hat in dem Fall. Also man hat so eine vertikale Beziehung, so eine ontologisch vertikale Beziehung, die über das pure Sichtbare hinausgeht. Und ja, dazu gehört natürlich auch die Nichtkontamination durch sexuelle Begierde zum Beispiel. Und auch das ist etwas, das haben wir bei den Kindern, ne? Also diese Geschichten spielen immer in einer Zeit, bevor die Adoleszenz einsetzt.
Und sie müssen diesen Mut haben, diese Schwelle zu übertreten in die andere Welt. Da ist jetzt dieser Zirkus in der Stadt und sie entdecken sein inneres Geheimnis, eigentlich die Bedrohung, dass eben die Menschen, die mit diesem Karussell fahren, ja, verjüngt werden oder eben älter werden. Und interessant ist ja auch dieser Generationenkonflikt dann. Also die Jüngeren wünschen sich meist älter zu sein und die Älteren eben wünschen sich wieder jünger zu sein. Dazu gehört dann eben auch der Vater von Jim und Will. Und die durchschauen das und haben aber auch den Mut, sich der ganzen Sache dann zu stellen, was ja auch eben so eine Tugend ist, wie du meintest, ne, vom Helden.
Richtig, und die beiden erkennen in der Geschichte ja auch, worum es wirklich geht. Dass es erstens um Leben und Tod geht, ja, aber dass es eben sogar um das Seelenheil geht. Denn das, was da eben bedroht wird, ist nicht nur das eigene Leben, sondern das komplette Seelenheil. Also hier ist jemand unterwegs, der Seelen sammeln möchte. Und wenn du dir nochmal einen Abschnitt aus einem der ganz späten Kapitel, vielleicht sogar das letzte, angucken würdest, dann würdest du sehen, dass Bradbury da auch ganz klar sagt, nur ein Junge, vielleicht können wir das so ein bisschen expandieren auf nur ein Kind. Nur ein Junge hat die Fähigkeit, den eigenen Vater hier zu retten, weil nur der Junge tatsächlich die Dinge so sieht, wie sie sind. Sie sind tatsächlich auch eben nicht katalogisierbar in diesem Fall, sondern sie sind genauso düster und genauso andersweltlich, würde ich vielleicht sagen, wie sie eben auch erscheinen. Und das kann so nur ein Kind wahrnehmen.
Und wir haben ja eingangs erwähnt, dass es da natürlich Bezüge gibt zwischen dem alten Europa und der neuen Welt, also zwischen der Schauerliteratur oder dem, gibt es eigentlich den Begriff European Gothic? Vermutlich nicht. Ne?
Das wäre, also da würde ich fast schon eher an Architektur denken. Es ist ja auch immer ein ganzes Problem, den Begriff Gothic von der Gotik auseinander zu differenzieren. Ne? Also dass es eben nichts mit Architektur zu tun hat und dass es beispielsweise auch nicht allzu viel mit den, sagen wir, Visigoten aus dem 5. Jahrhundert, die nach alter Vorstellung eben das alte Rom runtergebrannt haben. Wo wir heute wissen, so ist es nicht ganz abgelaufen. Aber dass sich der Begriff nicht allein daraus entwickelt, sondern auch eine eigene etymologische Geschichte hat, die im 18. Jahrhundert so wirklich erst beginnt.
Und diese Bezüge zwischen dem alten Europa und seiner Schauerliteratur und dem American Gothic in der neuen Welt, die zeigen sich ja eben auch in dieser Geschichte. Das Böse kommt auf leisen Sohlen, denn das Original Something Wicked This Way Comes ist ja eben auch ein Zitat von Macbeth von William Shakespeare. Und da sehen ja auch einige schon in seinen Geschichten die ersten Motive und Ursprünge dieser Schauerliteratur.
Ach Jörg, das ist so toll, dass du das ansprichst. Ich hatte nämlich gerade, als ich versucht habe, Gothic zu definieren, ist mir auch direkt wieder eine Lücke, die bezieht sich allerdings generell darauf, wie sich Academia mit Gothic beschäftigt, aufgefallen, dass wir eigentlich schon lupenreine Gothic-Elemente beispielsweise bei Sir Gawain and the Green Knight, worüber ich gerade gesprochen habe, im 14. Jahrhundert haben, bei einigen anderen Texten aus dem Mittelalter, aber ganz sicher auch in einigen Shakespeare-Texten. Macbeth. Natürlich ganz klar, da geht es auch um Prädestination, da geht es um das göttliche Recht des Königs versus Macbeth, der eben einen usurpatischen Anspruch stellt, was, wenn wir es aus heutiger Perspektive lesen, viel näher an unserer Welt ist. Ne? Das heißt, die alte mittelalterliche Welt mit dem göttlichen Recht der Könige erscheint uns distanzierter. Aber auch beispielsweise in Titus Andronicus oder in einem seiner letzten Werke, wie heißt es auf Deutsch? Der Sturm, The Tempest. Da haben wir einen Charakter, der heißt Caliban. Caliban lebt auf einer Insel und wir wissen gar nicht, wie er geschaffen wurde. Er ist teilweise menschlich, aber teilweise auch non-human. Das heißt, wir haben da auch den Posthumanismus, das posthumanistische Element, was in der Gothic-Literatur ganz populär ist. Aber das haben wir da auch um 1600 herum bei Shakespeare beispielsweise.
Und das, was vielleicht hinzukommt in der neuen Welt an Motiven, selbst wenn jetzt jemand sein Shakespeare dabei hatte und sein E.T.A. Hoffmann, als er über den Atlantik geschippert ist, dann traf er da ja auf eine komplett neue Situation im Vergleich zum alten Europa. Und damit war ja auch Poe konfrontiert letztlich. Einerseits diese komplette Aufbruchsstimmung, die eben auch das Wissenschaftliche, das Wirtschaftliche, das Rationale eigentlich in den Vordergrund rückt, weil du kannst dir da dein neues Leben aufbauen und viele sind ja auch geflohen vor der religiösen Verfolgung in Europa. Gleichzeitig aber auch schon direkt das Widersprüchliche, denn du baust dir deine Zivilisation inmitten einer in Anführungsstrichen Wildnis oder auch unheimlichen neuen Welt auf, die du noch gar nicht richtig durchschaut hast, weil es da eben diese Grenze im Westen gibt, hinter der sich Gebiete befinden, Orte, vielleicht sogar Tiere, Menschen, Dinge, von denen man noch nie was gehört hat. Ich habe mich beschrieben vor dieser Burg, dass ich da unbedingt rein wollte, und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zustand auch dafür gesorgt hat, dass die Schriftsteller, die frühen in Amerika eben diese Wildnis und Natur viel stärker dann berücksichtigt haben, im Gegensatz jetzt zu dem Schloss mit dem Dungeon und den Labyrinthen.
Richtig, das ist ja eigentlich eine ironische Ausgangssituation für American Gothic. Wir haben auf der einen Seite Europa, und wie wir festgestellt haben, ist Europa historisch überfrachtet. Wichtig ist, dass es eine katholische Tradition hat, eine aristokratische Tradition hat und materiell eben, dass es voller Ruinen ist und damit verbunden dann eben auch volle Ahnenlinien, die dann in vielen Werken der Gothic eben wiederkommen und die Menschen in der Gegenwart bestrafen für das, was sie in ihrer eigenen Zeit falsch gemacht haben. Und dann kommt Amerika und alles verschiebt sich. Und Henry James, der vielleicht den berühmtesten Gothic-Roman des 19. Jahrhunderts schreibt und selbst Amerikaner ist, also The Turn of the Screw heißt das Buch, der bezeichnet das mal so, dass Amerika im Prinzip keine Geschichte hat, also er übertreibt etwas, ne? Aber im Vergleich zu Europa hat Amerika keine Burgen, sondern wir finden hier Wälder, wir finden Plantagen, mit dem, was das eben auch thematisch einher mit sich bringt, Sümpfe, das ist für Poe wichtig, Kleinstädte und dann später bei King, Highways, Vorstädte und dann eben auch wieder Ruinen, aber es sind so postindustrielle Ruinen, ne? Das heißt, Amerika erzählt sich selbst als jung, rational, aufgeklärt und vor allem frei. Das ist ja bis heute der Fall. Und in diesem puritanischen Abkapselung dann eben auch auf göttlichem Auftrag gegründet. Also die Idee des City upon a Hill als die Grundlage des amerikanischen Exzeptionalismus, als eben auch die Grundlage, als ein Nukleus, als ein Kern, der sich aus dem Puritanismus ergibt. Und die Puritanier, da erinnern wir uns ja auch dran, die sind nach Amerika gegangen, weil ihnen in Großbritannien die Kirche zu liberal geworden ist. Ne? Das heißt, hier haben wir es auch mit Fundamentalisten zu tun. Das finden wir dann später bei einerseits Nathaniel Hawthorne und andererseits auch in so Filmen wie The Witch, der ja, wann kam der raus? 2015, 16. Ne? Und darüber hinaus kommt dann noch ganz viele amerikanische Geschichte, also Siedlerkolonialismus, leider eben auch Vernichtung und Vertreibung indigener Völker, gleichzeitig Sklaverei und rassistische Gewalt lange über Großbritannien hinaus, als Großbritannien schon lange die Sklaverei abgeschafft hat. Und das, was du gerade angesprochen hast, der Frontier-Mythos, das heißt die Grenze, die sich immer weiter verschiebt. Und wir wissen nicht, haben wir es zu tun mit dem dem versprochenen Land, also mit God's own country, oder haben wir es hier zu tun mit dem Ort, in dem sich eigentlich der Teufel versteckt. Deswegen haben wir dann im 18., 19. Jahrhundert auch so Geschichten, wo Menschen in den Wald gehen und den Teufel treffen.
Und interessant finde ich, dass diese Vorstellung diese utopische Vorstellung der neuen Welt, auch diese Flucht vor dem Alten, vor dem Regressiven, vor der Verfolgung und vor der Unfreiheit, die sorgt dafür, dass die Leute fast wie kleine Kinder freuen, da in dieses neue Land zu kommen. Jetzt ist die Reise ohnehin so beschwerlich, dass sehr viele auf dem Weg dorthin schon sterben. Und wenn sie dann da sind, dann erleben sie doch so eine gewisse Ernüchterung. Und die zeigt sich dann auch manchmal weit im Westen. Da gibt es diese Geschichte von einem der ersten Pioniere, dem Schweizer Sutter, der da Neu-Helvetien gegründet hat in der Nähe von Kalifornien und auf diesem Weg in die Wildnis eben einige Leute auch mitgenommen hat und dort sein kleines Utopia gegründet hat. Das wurde auch glorifiziert eine Zeit lang in der Literatur, sogar im Film, bis hin zu Louis Trenker, der hat ihn, glaube ich, den Kaiser von Kalifornien genannt. Und jetzt sind halt die Augenzeugenberichte übersetzt worden auch und berücksichtigt worden in der historischen Forschung. Und da zeigt sich, dass dieses neue Helvetien tatsächlich das war, was du meintest, nämlich fast eine Hölle auf Erden, in der die indigenen Völker wie Tiere gehalten wurden, versklavt und vernichtet worden sind, in der Alkohol, sexueller Missbrauch, Menschenfeindlichkeit herrschten in diesem Fort. Und da kommen dann Leute an aus dem Osten mit diesen utopischen Vorstellungen, mit dieser Vorfreude, erreichen das vor und erleben da dann tatsächlich ihre Hölle auf Erden. Und manche verlassen das dann auch, dieses kleine Gebiet. Und ich habe irgendwie so dieses Gefühl, dass ich in Amerika nochmal das auf sehr komprimierte Art zeigt, dieser Gegensatz zwischen der Hoffnung eben und der totalen Desillusionierung, aber auch zwischen dem zum Schrecklichen hin, dass das auch für die Literatur äußerst fruchtbar war.
Definitiv. Ich bin unter anderem auch in einem DFG-Forschungsnetzwerk, das nennt sich Reisende Körper, Traveling Bodies, Mitglied. Und da geht es ganz viel auch um den Frontiermythos und nicht nur die Konfrontation mit den Indigenen, die ja leider eben oft auf gewalttätig ablief, sondern auch diese seltsame soziale Struktur, diese seltsame hierarchische, wie du es gerade gesagt hast, sehr komprimierte Bubble, in der dann eben auch, was eigentlich an sich schon ein seltsam religiös besetzter karnevalesker Ort, um den Begriff nochmal zu benutzen, war, in dem es auch hoch herging und in dem die Hierarchie sich nicht immer eines rationalen Regelwerks bediente. Ne? Das bringt uns auch wieder so ein bisschen zurück.
Und um nochmal auf dieses Erbe, dieses Alteuropäische zurückzukommen und auf Poe. In gewisser Weise, er war ja in England, er hat ja da, ist er da auch zur Schule gegangen, er kannte das alte Europa und einer seiner großen Vorbilder war ja Lord Byron. Und er hat in seinen Texten, deutet er das auch an, dass die Charaktere gerne versuchen, so eine Verbindung, so eine mythische Verbindung in eine Urzeit zu schaffen, am besten mit Ahnen über 10 bis 12 Generationen bis hin zu den Kreuzfahrern oder so, oder mit dem alten Adel. Also man sucht irgendwie die Verbindung, diese Wurzel zum alten Europa, weil man vermutlich weiß oder weil man eben dort in der neuen Welt eben nicht umgeben ist von dem alten Adel, vor dem man ja eigentlich auch geflohen ist. Gleichzeitig vermisst man da irgendetwas auf einer kulturellen Ebene, vermisst man vielleicht, dass sich dort in Amerika noch nicht so Gemeinschaften gebildet haben, die sich vielleicht gerade mit der Literatur dieser Art befassen. Es ist schon ein Widerspruch, ne? Dass Poe da so ein, und später ja auch Lovecraft, der ja auch immer die Verbindung sucht zu diesem Alten. Also dass da so eine Sehnsucht ist bei den Schriftstellern, Verbindung zum Alten, mythischen, archaischen zu schaffen, obwohl man doch davor eigentlich auch in gewisser Weise geflohen ist?
Ja, also wenn es um Edgar Allan Poe geht, er wurde ja von seinem Adoptivvater nach England geschickt, um dort eben zur Schule zu gehen. Im Prinzip hasste er das. Das war so der Beginn seiner ganz rebellischen Phase, die er dann ja auch später im US-Militär ausgelebt hat. Und was passiert? Poe findet auch in England keine eigene Identität, beziehungsweise er identifiziert sich nicht mit dem, was ihm dort präsentiert wird. Er fühlt sich selbst wie ein Fremdkörper. Gleichzeitig nimmt er die Architektur mit, ne? Also Poe profitiert als Schriftsteller schon davon, in England zur Schule gegangen zu sein, in so Geschichten wie William Wilson, wo es eigentlich nur um eine leicht übertriebene Version seines eigenen Lebens geht, und wo ein Doppelgänger eine Rolle spielt. William Wilson ist dann eben auch zu lesen als symbolisch für das, worum es bei Poe geht. Also bei Poe sind die Geister psychische Zustände. Das heißt, das, was früher das verwunschene Haus war, ist jetzt der Körper. Und noch viel wichtiger, die Geister sind vor allem die entweder persönliche Schuld oder die kollektive Schuld. Gleichzeitig ist Poe eben auch der Schriftsteller des amerikanischen Südens. Also er schreibt in einer Zeit kurz vor dem Bürgerkrieg. Das ist auch ganz wichtig. Der Untergang des Hauses Usher zum Beispiel. Vielleicht seine berühmteste Kurzgeschichte neben Das verräterische Herz. Da geht es einerseits um den psychischen Verfall. Im Fall von Der Untergang des Hauses Ushers geht damit einher der körperliche Verfall und dann sogar der Verfall der ganzen Familienlinie. Also der Untergang des Hauses Usher bedeutet jetzt nicht nur den Untergang dieses speziellen Hauses, wie es da steht und gebaut wurde, sondern eben auch der Ahnenslinie. Und so fühlte sich Poe selbst auch ein bisschen. Er hatte seine biologischen Eltern früh verloren und sein Adoptivvater kam mit ihm nicht klar und andersherum genauso.
Ja, auch Lovecraft hat sich ja später gerne sage ich mal, mit diesem aristokratischen Lebensgefühl umgeben. Und vielleicht ist das ein besserer Ausdruck, also dieses Lebensgefühl der Künstler in der neuen Welt. Das musste sich ja erstmal bilden, denn sie hatten nicht dieselben Netzwerke, dieselben Ressourcen vielleicht zur Verfügung wie jene in London, Berlin, Wien, ich weiß es nicht. Das heißt, sie waren ja schon einerseits abgekapselt von dem alten Europa, gleichzeitig beruhte all ihre Inspiration oder viel davon beruhte eben auf den Werken, die eben noch aus Europa kamen. Und zu der Zeit, als Poe gelebt hat, war die ganze Architektur zum Beispiel in den USA immer noch kaum zu unterscheiden von der englischen. Also da sahen die Städte fast, die hatten zwar nicht diese lange Geschichte, aber auf dieser Ebene der Fassaden und der Darstellungen, auch wie die Kirchen gebaut worden sind, war das im Grunde, konnte man das vergleichen. Also man nahm das Äußere mit, aber als Künstler, Schriftsteller, konntest du dich vielleicht in dieser neuen Welt eher auch verloren fühlen, weil um dich herum waren die Leute gefragt oder erfolgreich, die entweder wirtschaftlich was aufgebaut haben oder vielleicht auch die direkten Abenteurer, die dann in den Westen gezogen sind. Aber Poe hatte ja auch zu kämpfen mit seiner Stellung als Schriftsteller, ne? Das war ja nichts, was unbedingt gefeiert worden ist.
Nee, also Poe schrieb hauptsächlich für das sogenannte Blackwood Magazine, was ein Vorläufer von Magazinen wie Weird Tales, was dann später für Lovecraft ganz wichtig ist, wo auch übrigens Lovecraft und Bradbury tatsächlich veröffentlichen. Aber Poe hatte durch seinen Alkoholismus und durch seine Spielsucht schon sehr hohe Schulden, die dann irgendwann sein Adoptivvater auch nicht mehr für ihn begleichen wollte. Und er selbst konnte natürlich von seiner Schreibeskunst nie wirklich leben. Hier haben wir dann wieder das übliche Schicksal, dass jemand erst posthum als der größte Gedichtschreiber Amerikas, was The Raven beispielsweise angeht, betrachtet wird. Und wenn ich noch kurz über Lovecraft sprechen darf, bei Lovecraft ist es so, dass seine kulturelle Identität in Amerika, also er ist ja in Providence aufgewachsen, Rhode Island an der Ostküste, dass das für ihn wichtiger als alles andere war. Und der Begriff, den wir heute dafür verwenden, ist WASP, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Obwohl Lovecraft ausgesprochener Atheist war und die Religion eigentlich hasste, war dieser Protestantismus für seine kulturelle Identität und die Art, wie er sich sah, ganz, ganz entscheidend. Lovecraft blickte auf das 18. Jahrhundert und sagte, das ist eigentlich meine Zeit, also das koloniale Amerika, als es noch eine englische Kolonie war. Das ist so meine Zeit. Und das 19. Jahrhundert ist dekadent und im 20. Jahrhundert wird alles noch schlimmer. Und gleichzeitig ist der Fall Lovecraft besonders tragisch, denn von 1924 bis 1926 verlässt er Providence, sein geliebtes Providence, und lebt in New York mit seiner Frau Sonja Green, die ironischerweise ukrainisch-jüdischer Herkunft ist. Stört ihn in dem Fall nicht. Genauso wie es bei einigen seiner Freunde der Fall war. Samuel Loveman zum Beispiel, homosexuell und Jude. Aber während Lovecraft in Briefen an seine Familie beispielsweise herzog über alles, was andersartig war, schaffte er es trotzdem, mit diesen Menschen eine Freundschaft zu führen oder sogar eine Ehe. Trotzdem kann man es nicht anders ausdrücken, als dass New York ihn komplett isolierte, ne? Also er fühlte sich zu nichts zu gebrauchen. Am Anfang versuchte er es, Herausgeber einer Zeitung zu werden. Dann versuchte er es zumindest Autor für eine Zeitung zu werden. Das alles klappte nicht. Und er bewarb sich dann am Ende als beispielsweise Kaufmann im Anzugbusiness, weil seine Frau auch eigenständige Unternehmerin im Bereich Mode war. Das alles funktionierte nicht. Das heißt, er musste sich nutzlos fühlen. Und so entstand dann eben auch die Inspiration nicht nur für seine New York-Geschichten, die was ich gar nicht erwartet hätte, in meinem Buch eine größere Rolle spielen, aber eben dann auch für seine glorreiche Rückkehr, wie er selbst sah, 1926 nach Providence, in das gute alte New England, Neuengland.
In gewisser Weise waren beide ja auch Suchende. Und Lovecraft sagt ja auch immer wieder, dass Poe zu seinen größten Inspirationen gehört. Und Poe sagt wiederum, dass Lord Byron seine ist. Und man kann da vielleicht schon einerseits eine gewisse, ja, keine Linie ziehen, aber so eine gegenseitige Befruchtung erkennen, nur mit dem großen Unterschied, dass ein Lord Byron tatsächlich seine Ahnen zurückverfolgen konnte, eben bis in die Zeit der Kreuzzüge, und dass er sich leisten konnte, als, wie soll ich sagen, das als das Schreiben als Kunst jetzt zu verwirklichen, weil er die Mittel hatte, wohingegen Poe genauso wie Lovecraft eben sehr arm waren. Auch Poe konnte ja kaum von dem leben, was er schrieb, wurde zu seiner Lebzeit, wie so viele andere Künstler, nicht als solcher erkannt und respektiert, hat sich natürlich auch viele Feinde gemacht, weil er eben auch Kritiker war und richtig abgelästert hat über andere Schriftsteller zu der Zeit. Aber der musste ja fast wie so ein armer Poet für jeden Artikel auch wirklich malochen und war Berufsschriftsteller mit allen Konsequenzen, wohingegen sich nur ganz wenige andere in Amerika erlauben konnten, ja, das so nebenbei zu machen, weil sie eben ja vielleicht was geerbt haben oder aus einer reichen Familie kamen, ne?
Richtig, deswegen hatte Poe selbst auch so einen gewissen Hass auf einige der Schriftsteller, die vor ihm kamen. Washington Irving zum Beispiel mochte er überhaupt nicht. Washington Irving ist uns allen bekannt durch die Legende von Sleepy Hollow. Das ist so eine folkloristische Geschichte über eben auch ja das neue Land und das, was dort eben möglicherweise erwartet. Startet schon als Satire, also es ist gar nicht mal so eine gruselige Geschichte wie bei, wie heißt der, Tim Burton dann später im Jahr 1999, genau. Und Poe hatte diese Arbeitsethik, leider war er eben starker Alkoholiker und hatte Spielsucht und hatte auch eine seltsame Beziehung zu Frauen, was bei Lovecraft später keine Rolle spielt. Und Lovecraft hatte eine ganz, ganz starke Ethik als Schriftsteller auch und hat auch einige literaturkritische Werke verfasst, die heute noch Gültigkeit haben, wie ich das sehe. Also Supernatural Horror in Literature zum Beispiel, da zeigt er ganz klar, wie eine Geschichte strukturiert werden sollte, um eben den größten ästhetischen Wert zu haben, ja.
Auf jeden Fall dürfte es Poe tatsächlich schwieriger gehabt haben mit der puritanischen Moral seiner Zeit als Lovecraft, denn wie du es schon so schön zusammengefasst hast, schlug er wesentlich mehr über die Stränge in vielerlei Hinsicht und das, obwohl er sich, ja, er war beim Militär, er war auch in West Point, aber er hatte eben auch in seinem Alltag, in seiner Gegenwart diesen Hang dazu, die Tragödie dann auch selber einzuleiten. Und das ist ja auch etwas, was manche Helden der Geschichten dann immer wieder fährt. Sie gehen sehenden Auges in den Albtraum hinein und über diese Schwelle. Und auch Poe hat ja dann meines Wissens absichtlich seine Ausbildung zum Offizier in West Point abgebrochen, um eben einem seiner Gönner meines Wissens eins auszuwischen. Also er hat sich den Albtraum selber auch so ein bisschen geschaffen, kann man das sagen?
Ja, und wenn du da nochmal die Verbindung zu Lord Byron siehst, denk drüber nach, wie Lord Byron gestorben ist, auf die heroischste Weise, die man sich vorstellen kann. Also er kämpfte ja in einem Krieg zwischen dem alten Griechenland oder dem, was von der griechischen Zivilisation übrig war, und den einfallenden Osmanen. Und da starb er dann ja auch, ne? Byron und Shelley, also Byron und Percy Shelley, der Mann von Mary Shelley, die sind eigentlich repräsentativ für die Spätromantik. Die Spätromantik ersetzte die pastorale Idee, also das England, was existierte vor der Industrialisierung, was für Leute wie Wordsworth zum Beispiel, die vorher kamen, ganz wichtig war. Und für Shelley und für Byron war die Antike alles. Das finden wir später übrigens auch bei Lovecraft wieder. Aber der Vergleich, den ich hier ziehen wollte, ist, wenn du tatsächlich Byron und Poe gegenüberstellst, dann erscheint es so, dass Poe eigentlich an allem scheitert, was Byron vielleicht vollbracht hat, ja, sogar den Heldentod.
Und dann gibt es noch einen interessanten Unterschied. Wir hatten eingangs über die Kinder gesprochen, die oft Heldenfiguren sind, bei Bradbury zum Beispiel, später auch bei Stephen King. Wie ist das bei Poe und Lovecraft? Da sind es ja eigentlich eher immer gestandene Gelehrte in irgendeiner Form, die sich dann ihrem Schrecken stellen, aber Kinder eher nicht, ne?
Richtig, das ist super, dass du das ansprichst. Ich sehe nämlich da auch den Übergang zu Weird Fiction. Bei Poe in Ansätzen und bei Lovecraft ganz explizit ist es so, dass wir es mit Allgelehrten zu tun haben. Das heißt, das sind Menschen, die haben ein naturwissenschaftliches Wissen, die haben ein literaturwissenschaftliches Wissen, die haben ein ästhetisches Gespür, ein kulturelles Gespür und gleichzeitig sind sie dann auch noch total belesen in der Philosophie. Und durch diese Kombination, die ja vielleicht in der Gesellschaft gar nicht oft zu finden ist, ist es ihnen eben auch möglich, ein Muster zu erkennen. Also bei Lovecraft wäre es dann ja so ein kosmisches Muster. Es geht um Kräfte, die von außen hineinkommen. Da geht es dann nicht mehr um die Vergangenheit, sondern hier liegt die Bedrohung immer im kosmischen Abgrund. Aber sie sind dadurch, dass sie solche Allgelehrten sind, in der Lage, das wahrzunehmen und dann eben die weitere Welt davor zu warnen, was natürlich meist nicht erfolgreich ist. So beginnt Call of Cthulhu, der Ruf des Cthulhu. So beginnt At the Mountains of Madness, Berge des Wahnsinns. Und viele, viele andere der späten Geschichten, die er schreibt, nachdem er aus New York zurückkehrt.
Das sind immer Detektive im weitesten Sinne, die allerdings auch mit den Rätseln ihrer eigenen Psyche zu kämpfen haben und die von daher auch wiederum nicht dem klassischen antiken oder eben sagenhaften Helden entsprechen, der eher über seine Tapferkeit, seinen Mut, seinen Kampf irgendein Monster besiegt. Also da haben Poe und Lovecraft einerseits verletzliche Helden schon irgendwie auch geschaffen, nicht in allen Geschichten, aber in manchen, mit denen sich vielleicht dann auch eher jemand identifizieren kann, der auch relativ sensibel ist für solche Themen und der vielleicht die Geschichte dahinter sucht und weniger die plumpe Gewalt. Dann gehen aber Bradbury, King und andere in der modernen Literatur noch weiter und schaffen es tatsächlich, Kinder zu Helden zu machen, eben in S und in Das Böse kommt auf leisen Sohlen. Die Erwachsenen sind dann auch noch dabei, aber die müssen dann überzeugt werden. Und du hast in deinem Aufsatz More Than Death, Traversing the Enchanted Ravine with Archetypal Children in Ray Bradbury's Illinois. Folgendes geschrieben, das fand ich ganz interessant, da sagst du, ich übersetze das jetzt mal, dass du dich beschäftigst mit den ästhetisierten Darstellungen universeller Kindheitsmotive in Bradburys Geschichten und stellst sie den dunkleren Untertönen des Daseins gegenüber. Und dann, hier erscheint die Schlucht als Schwelle zwischen dem Alltäglichen und dem Metaphysischen, die die Figuren dazu verleitet, ihre Tiefen zu durchqueren und sich den darin lauernden existenziellen Ängsten zu stellen. Das ist erstmal schön geschrieben und das hat mich erinnert tatsächlich an eine Szene, weil ich habe ja eingangs diese Burgruine erwähnt, da war ich ein kleiner Stöpske mit meiner Oma. Aber letztens sind wir, und zwar in diesem Spätsommer, gewandert, und zwar den Heidschnuckenweg in der Nähe der Lüneburger Heide bei Brunsberg. Und da gibt es ein bestimmtes Gebiet, da wachsen ganz viele Birken, Kiefern und so weiter. Natürlich blüht die Heide da, aber dann gibt es da so einen Abschnitt, da gibt es ein Trockental mitten im Wald. Und dieser Abschnitt nennt sich die Höllenschlucht. Als wir diese Wanderung geplant haben und ich alleine nur Höllenschlucht gelesen hatte, musste ich da hin. Und ungefähr so, wie das kleine Kind damals in die Burg wollte. Und dann musste ich mir die Höllenschlucht genau angucken. Und dann habe ich auf der Touristenseite folgenden Hinweis gefunden. Lohnt sich für Kurzwanderungen zum Brunsberg, ideal übrigens auch für Schnitzeljagden mit Kindern. Und als ich das las, musste ich sofort an Bradbury und King denken und habe mir gedacht, hey, die würden dazu jetzt eine Geschichte schreiben. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie diesen Bogen schlagen konnte, aber du hast die Schlucht erwähnt als Übergang.
Ja, genauso wäre es mir auch gegangen. Also es hätte kein Halten mehr gegeben, hätte ich Höllenschlucht gelesen. Das ist allerdings bei mir auch der Grund, warum ich immer alleine spazieren gehe und niemand mit mir spazieren gehen möchte, weißt du?
Ach so, okay.
Das hat noch nicht geklappt.
Ja, und ich konnte mir halt bei dem Hinweis auf die Schnitzeljagd direkt vorstellen, wie die Kinder da nämlich das entdecken, was hinter diesem Trockental liegt. Ich habe auch also versucht herauszufinden, wieso die eigentlich Höllenschlucht genannt wird, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass die selbst im Sommer ist es da sehr schattig, weil der Baumbewuchs sehr stark ist und mehr habe ich nicht herausgefunden, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand wie ein Lovecraft oder Poe jetzt sich hingesetzt hätten und dazu eine schöne Geschichte erfunden hätten, die auch in die Zeit der Kreuzfahrt zurückführt.
Ja, es klingt ja vielleicht ein bisschen trivial, aber das kann man ganz klar aufzeigen im Werk von Bradbury und auch von Lovecraft. Also bei Bradbury ist es die tatsächlich damals existierende örtliche Schlucht. Ich habe demnächst ein neues Kapitel, was in einem Buch über Ray Bradbury erscheinen wird. In dem zeige ich ein Foto dieser Schlucht auch in meinem Artikel.
Ach, es gibt tatsächlich diese Schlucht, die ihn inspiriert hat?
Richtig, The Ravine, die Schlucht, das war tatsächlich eine kurz außerhalb von Waukegan existierende Schlucht. Und die hat ihn über alles fasziniert. Die findet in vielen Kurzgeschichten, The Night zum Beispiel, ganz, ganz große Empfehlung. Sehr, sehr kurze Geschichte. Und dann eben auch in den drei Romanen, über die wir gerade gesprochen haben, immer Ausdruck. Und da geht's immer um eine Passage in die Anderswelt.
Das ist ja spannend. Und manchmal vermisse ich das so ein bisschen in der gegenwärtigen modernen Literatur, weil bei all dem, was man jetzt an Amerika kritisieren kann, würde ich sagen, dass man dieser Kultur eben sehr, oder ich zumindest dieser Kultur sehr, sehr viel tolle Unterhaltung verdanke. Nicht nur Zeichentrickfilme oder sowas, sondern eben auch fantastische Geschichten im weitesten Sinne, die da ja dann richtig florierten. Also zwar konnte Poe kaum davon leben und auch Lovecraft musste kämpfen, was das angeht. Und heutzutage denkt man, Mann, die sind doch in der Populärkultur so verankert. Lovecraft noch viel mehr natürlich als Poe. Dem muss es doch gut gegangen sein, aber das war natürlich nicht so. Das waren schon arme Poeten und trotzdem haben sie den Grundstein dafür gelegt, finde ich, dass die amerikanische Literatur dann so richtig aufblühen konnte.
Jörg, Lovecraft ist gestorben, weil er jahrelang abgelaufene Dosengerichte gegessen hat. Dadurch hat er höchstwahrscheinlich Krebs bekommen, ja. Weil er sich nicht anders leisten konnte.
Tragisch, tragisch. Es ist natürlich auch nicht so, dass man heutzutage als Horrorschriftsteller einfach so eben gut davon leben kann, weil eben der Wettbewerb natürlich so enorm ist und weil es so unheimlich schwierig ist, dem Ganzen noch weitere Facetten abzugewinnen. Nichtsdestotrotz erfreut sich auch die moderne Sparte des American Gothic großer Beliebtheit. Ne? Also Stephen King würde man dazu zählen, Anne Rice vielleicht.
Anne Rice wäre die zweite Person, die ich für die Neuzeit, obwohl sie ja leider vor kurzem verstorben ist, auch auf der Liste gehabt hätte. Richtig, Stephen King, jemand, der so gut von Gothic leben kann, dass vielleicht 200 Schriftsteller auch ganz gut davon leben könnten. Das heißt, das, was Lovecraft und was Poe eben damals nicht an Achtung in ihrer Zeit erfahren haben, das erfährt Stephen King zum Glück natürlich jetzt um das Vielfache. Also King bringt Gothic dann endgültig in die Alltagswelt, so würde ich das formulieren. In The Shining, in Carrie, sein erster großer Erfolg, in S, was ja so ein bisschen schon im Hintergrund war, des Gesprächs, was wir die letzten Minuten geführt haben, aber auch in Friedhof der Kuscheltiere. Wir haben immer ein sehr gegenwärtiges, also in der Gegenwart verortetes und in der Alltagswelt verortetes Amerika. Auch ganz klar explizit Amerika. Aber hier entstehen dann eben die Schatten und treten hervor und denen muss begegnet werden. Stephen King fängt ja an, in den 1970ern zu schreiben. Und bei King ist auch ganz klar der Übergang innerhalb der Gothic nicht zu dem, was aus der Vergangenheit zurückkehrt, wichtig, sondern die Idee, dass jetzt etwas zutage tritt, was auch schon immer da war und was den amerikanischen Alltag auch schon begleitet im Tagesgeschäft eben auch. Also, dass der amerikanische Traum möglicherweise nur ein Konstrukt war. Warum ist das für King so wichtig in den 70ern? Weil wir da etwas haben, was ich so die Trifecta der Entzauberung nennen würde. Also erst der Mord an JFK 1963, dann der eskalierende Vietnamkrieg und dann eben Watergate. Und man kann ganz klar sagen, dass für King und für andere Kreative in dieser Zeit der amerikanische Traum so ein bisschen zerbricht. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Ursprung für eine neue Nostalgie, die möglicherweise vor der Ermordung von Kennedy liegt. Und da schreibt er dann ja auch einen ganzen sehr, sehr langen und sehr, sehr guten Roman drüber tatsächlich.
Ja, und vielleicht können wir zum Abschluss noch ein, zwei weitere Empfehlungen geben, was American Gothic betrifft, auch wenn ich mir natürlich nicht ganz sicher bin, ob das dann wirklich so klassifiziert wird. Aber ich hätte da auf jeden Fall ein Buch von John Langan, das heißt Der Angler. Und das hat mich doch sehr fasziniert. Ich werde es demnächst auch nochmal rezensieren, weil mich das einfach so beschäftigt hat so lange. Da geht es darum, dass zwei Bekannte, Abe und Dan, die haben durch Krankheit und Unfall ihre Familie verloren. Das verbindet sie, also dieser schicksalhafte Tod. Und dann gehen sie zusammen angeln. Und zwar an einen bestimmten Flussabschnitt, der als Ort der Angler bezeichnet wird und angeblich schon seit langer, langer Zeit eben frequentiert wird. Und gleichzeitig entdecken sie dort eben neben der Bewältigung dieses Schicksalsschlages etwas viel, viel Älteres vor Ort. Mehr sage ich gar nicht. Auf jeden Fall schlich sich dort eben auch so ein Gefühl des kosmischen Horrors ein, den ich von Lovecraft kenne. Aber Langan orientiert sich nicht am sogenannten Lovecraft-Cycle. Er schreibt also nicht in demselben Universum etwas fort, sondern er schafft da sein eigenes würde ich sagen, Fundament des Übersinnlichen, indem er Verbindungen zieht zu Alchemie, Hexerei und Urglaube, aber das Ganze dann auch noch verknüpft auf eine sehr überraschende Art mit dem alten Europa, sogar mit Hamburg und einem Alchemisten, den es hier mal gab. Also das hat mich doch wirklich überrascht. John Langan, der Angler, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ich auch.
Ach, du hast ihn auch gelesen.
Selbstverständlich. Das wird so als eines der Top 5 Weird-Fiction-Werke betrachtet, die auf Lovecraft in den letzten 100 Jahren gefolgt sind. Ganz klar, ja.
Okay, das ist super.
Nee, wirklich, ja.
Aber vielleicht hast du noch eine andere Empfehlung.
Wir haben ja gerade über Anne Rice gesprochen und deswegen überlege ich gerade, warum nicht einfach Anne Rice, beispielsweise ihr erster Roman aus den Vampirchroniken, also Interview mit einem Vampir oder Interview with the Vampire im Original. Denn hier haben wir eine ganz interessante Ästhetik. Wir haben einen Roman, der im Prinzip existenzialistisch ist, obwohl er sich mit einem klassischen europäischen Gothic-Motiv, also dem Vampir, beschäftigt und den neu ergründet und eben einbindet in so eine Identitäts- und Trauma-Metapher. Und wir haben es hier zu tun mit Vampiren, die haben alle, und vor allem Lestat, dem wir dann im Roman begegnen und der dann auch die Hauptfigur des zweiten Bandes ist, Vampire, die ganz klar auch nach dem Beispiel von Lord Byron, der uns ja heute begleitet hat, gestaltet sind. Also hochgebildet, melancholisch, teilweise auch schon in den 1970ern sehr innovative queere Figuren, Außenseiter, unsterbliche Zeugen der ganzen kolonialen, rassistischen, religiösen Gewalt. Und das ist so das, was ich als Südstaaten-Gothic im 20. Jahrhundert bezeichnen würde. So die Unterwelt der amerikanischen Moderne und Vampirismus als Trauma, wo Unsterblichkeit eine Bürde ist.
Das ist doch auch ein schöner Tipp. Ich habe von Anne Rice jetzt auch noch nicht so viel gelesen. Ich glaube, es gab mal Hexenstunde.
Witching Hour, genau.
Das ist noch irgendwo in meinen Regalen. Das habe ich mal gelesen. Das ist aber schon sehr lange her. Und um vielleicht noch einen ganz kleinen Schwenk hin zu den Videospielen zu schaffen, ich habe tatsächlich mal Edgar Allan Poe interviewt für eines der ersten wirklich Lovecraft-inspirierten Point-and-Click-Adventures, und zwar Black Mirror. Ich glaube, es war so 2003, 2004. Das kam von einem tschechischen Studio. Und das hat damals so richtig meinen Nerv getroffen, eben mit seiner Gothic-Atmosphäre. Das hat auch lange nachgehalten, war zwar in der Folge nicht allzu populär, hat es dann auch nicht weiter geschafft, aber das hat mir sehr gut gefallen, Black Mirror, damals für den PC. Und ich weiß nicht, ob du sonst, was Videospiele angeht, da auch noch irgendwas gefunden hast, was dich da besonders fasziniert hat?
Also ich hätte spontan ein paar Ideen, wenn du noch Zeit hast.
Okay, dann machen wir das.
Wir sprechen ja in naher Zukunft noch über Silent Hill, insbesondere Silent Hill 2, wo wir natürlich auch eine Vorstadtästhetik haben, wo wir japanische Entwickler haben, die sich ganz klar auf Leute wie Bradbury, Lovecraft und King als Vorlagen beziehen und wo so ein seltsames Konstrukt entsteht, irgendwo zwischen Japan und Amerika und dieser cineastischen Vorstellung von Amerika. Aber ich denke auch an viele Remedy-Spiele, ne? Also bei Alan Wake ist das vielleicht ganz klar zu sehen. Alan Wake ist ja so ein bisschen auch ein Kommentar auf King als Mensch und als Autor. Der amerikanische Wald, Mythologie und das Böse kommt da ja aus den Geschichten selbst. Mich persönlich hat noch mehr Control beeindruckt. Denn bei Control haben wir eine ganz gute Verortung davon, wie American Gothic heute aussieht. Das heißt, wir haben Institutionen, die Geheimnisse verstecken. Wir haben Behörden, die untersuchen übernatürliches Chaos in Control. Wir haben geheime Archive, paranormale Akten. Und wir haben im Prinzip den Staat als so eine unheimliche Kathedrale. Und das ist für mich ganz genuin amerikanisch. Und das kann man eigentlich auch auf das, was ich heute als Gothic-Narrativ ansehen würde, so die UFO- und Verschwörungslogik übertragen.
Dann natürlich. Das finde ich ja spannend.
Ja.
Denn das hatte ich so nicht auf der Uhr. Ich bin jetzt mit Control nie so richtig warm geworden, aber das lag daran, dass ich in den ersten 2-3 Stunden aus irgendwelchen Gründen, die ich dir gar nicht mehr genau sagen kann, die Lust verloren habe. Und ich fand Alan Wake eigentlich immer interessanter, aber das macht das natürlich nochmal, oder das bereitet vielleicht nochmal so ein Nachspielen vor.
Ehrlich gesagt ging es mir ganz ähnlich. Also spielmechanisch war Control jetzt auch nicht unbedingt meins, aber mich hat dann eben die Atmosphäre und vor allem die Narration eben daran kleben lassen.
Und du hast ja schon angedeutet, dass es demnächst auf Spielvertiefung auch nochmal ein Gespräch geben wird über Silent Hill und auch über diese Verbindung zwischen Japan und Amerika und dem Horror. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das gesendet wird, aber es kommt noch. Ich bedanke mich, Christian. Das war ein ganz tolles Gespräch.
Ich danke dir auch.
Ich hoffe, für euch da draußen war auch ein oder andere interessante Facette dabei. Vielleicht sogar noch ein Lesetipp, wer weiß. Und ich wünsche euch natürlich wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.